Also wir haben hier vom Prinzip her drei verschiedene Arten oder drei verschiedene Kategorien an Schuhen. Es beziffert sich in A, B und C Kategorie. A Kategorie ist eine ganz, ganz leichte Kategorie, ist quasi ein klassischer Halbschuh. Wenn Sie eher bei uns in den heimischen Gefilden, Eifel, auf befestigten Wegen unterwegs sind, dann kann man da einen ganz guten Halbschuh tragen. B Kategorie ist einfach nochmal ein bisschen stärker, ein bisschen kräftiger aufgearbeitet. Das ist meistens auch schon im Stiefelsegment drin, wo ich einfach am Sprunggelenk ein bisschen mehr Halt bekomme, wo ich auch eine deutlich festere, kompaktere Sohle habe, die mir einfach mehr Halt und Stabilität sorgt. Und dann eine C-Kategorie, wenn ich halt eben wirklich hochalpin unterwegs bin, mit Klettersteige etc., dann wirklich einen sehr, sehr massiven Schuh, der natürlich jetzt vom Komfort her nicht unbedingt der komfortabelste Schuh auf dem Markt ist, aber das sind natürlich andere Attribute von einem Schuh gefragt, als dass ich den weichesten Schuh habe.
Es wird ja manchmal behauptet, dass man so einen Wanderschuh einlaufen muss. Würden Sie dem zustimmen?
Jein. Also ich denke mal, in der leichten Kategorie A, für meinen Geschmack nein, kann ich den Schuh eigentlich sofort anziehen und loslaufen. Bei der B-Kategorie gibt es natürlich auch da schon mal ein bisschen festere Modelle, wo es ab da für meinen Geschmack schon Sinn macht, den Schuh schon mal vorher mal in den heimischen Gefilden auf gerader Strecke mal ein bisschen mal einzulaufen. Dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen vollwertigen Lederschuh habe, das Material arbeitet darauf nochmal relativ stark nach, dass ich einfach, wenn ich dann meine Reise oder mein Urlaub beginne, dass ich dann wirklich einen Schuh habe, der mir wirklich im Vorfeld sauber sitzt.
Aber wenn es drückt, dann wird es in der Regel nicht besser, oder?
Ganz, ganz selten. Man kann natürlich immer mal Glück haben, dass eine Druckstelle mal verschwindet. Allerdings würde ich da bei B oder beziehungsweise bei C-Kategorie, wenn er wirklich massiv drückt, dann würde ich dann auch eher vom Kauf absehen, weil die Gefahr ist unfassbar groß, dass dieser punktuelle Druck oder allgemein die Druckstelle nicht zurückgeht. Wenn ich dann mitten in den Alpen drin stehe und stelle fest, okay, der Schuh passt mir nicht so toll, dann habe ich echt ein Problem.
Was würden Sie raten? Der Vorlederschuh ist für welches Gelände oder für welche Hitze und der Membranschuh für welches Gelände?
Es ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache. Also ich tue mir da mal schwer zu sagen, was speziell nur für den Bereich gearbeitet ist. Also ich finde, für meinen Geschmack ist es immer so, wenn ich einen Lederschuh habe, habe ich ein sehr, sehr angenehmes Klima an meinem Fuß, weil die Atmungsaktivität von dem Schuh sehr, sehr hoch ist. Er ist natürlich in der Regel vom Eigengewicht ein bisschen schwerer, weil Meshmaterialien in Verbindung mit Membranen schon ein bisschen leichter sind. Aber der Komfort, den mir der Schuh zurückspielt, ist schon... ja, nicht zu verachten. Bedarf natürlich immer ein bisschen mehr Pflege in Lederschuh, weil wenn ich ein Leder eben nicht pflege, dann wird es relativ hart, dann wird es brüchig, dann wird es rissig. Dann ist es auch mit der Wasserdichtigkeit wirklich nicht mehr so weit hergeholt. Was natürlich nicht heißt, dass ich einen Schuh mit einer Membrane nicht pflegen sollte. Auch der braucht einfach mal ein spezielles Material, dass das Wasser abhehlen kann, dass sich der Schuh nicht voller Wasser zieht und damit die Atmungsaktivität leidet.
Die Schuhe sind das eine, wenn wir ein bisschen höher schauen, sind wir beim Rucksack. Worauf soll ich denn bei der Passform achten?
Es ist halt eben extremst wichtig, dass ich dann mein Gewicht, was ich mit mir trage, sauber verteile. Je größer der Rucksack vom Litervolumen ist, desto wichtiger wird dieser Aspekt. Bei Tagesrucksäcken ist selbstverständlich auch die Passform eine sehr, sehr wichtige Geschichte, aber bei einem 50-60 Liter Rucksack sprechen wir nochmal von ganz anderen Kilos, die ich mit mir tragen muss. Von daher ist es wichtig, dass er wirklich mir am Rücken sehr, sehr sauber anliegt, dass meine Hüftflosse sauber meine Hüfte umschließen kann, weil ein Knochen kann immer ein bisschen mehr tragen als die Muskulatur. Von daher macht da ein ausgiebiger Test immer im Fachhandel sehr, sehr viel Sinn, auch dann wirklich mit Gewichten beladen lassen, um halt eben einfach so nah wie möglich zu simulieren, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin, wie gut ist die Gewichtsverteilung während meines Sports oder während meines Wanderns, dass ich meine schweren Sachen sehr, sehr nah an meinen Körper trage, denn auch da, je näher ich schwere Sachen an meinem Körper trage, desto einfacher, jetzt in Anführungszeichen, ist für mich diese Last zu bewältigen.
Es gibt ja Rucksäcke, die haben so eine gewisse Stange, sodass der nicht so nah am Rücken liegt, und dann gibt es Rucksäcke, die eben genau ganz geschmeidig am Rücken liegen. Was ist für welche Situation besser?
Man hat tendenziell bei etwas kleineren Rucksäcken hat man dann in der Tat eher ein Netzrücken, was mit dem weitläufigen Gestänge versehen ist, was einfach den Vorteil hat, dass die Luftzirkulation am Rücken deutlich zunimmt. Bei Rucksäcken ab 50, 55 Liter aufwärts wird man das vom Prinzip her nicht wirklich mehr wiederfinden, weil dann einfach der Abstand von Rucksack zu Körper zu groß ist. Von daher wäre es dann auch in dem Segment nicht mehr zu empfehlen.
Das heißt, man kippt hinten über, wenn man klettert, wenn der Rucksack so weit hinten sitzt, oder?
Ob überkippen ist wahrscheinlich sehr spitz formuliert, aber es ist natürlich klar, je weiter der Rucksack weg ist, ist die Last ist weiter weg von meinem Körper. Es hat mein bekannter Bergsteiger ganz gut formuliert, der gesagt, wenn du im Oktoberfest auf den Wiesen stehst und nimmst dir einen Maßkrug in die Hand und hältst ihn mit ausgestrecktem Arm weg, dann ist es sicherlich schwerer, das Gewicht zu halten, als wenn ich den Druck sehr, sehr nah am Körper trage.